Guten Morgen zusammen. Schön, euch zu sehen. Muss mal eben hier meine Papiere ordnen. Ich weiß nicht, wie ihr das gerade erlebt habt. Ich habe so gedacht, wir sind sehr freiheitsliebende Menschen. Kann das sein? Man wird ungern genötigt. Also man wird nicht gerne genötigt, irgendwas zu tun, wo man ja eigentlich nicht will. Ne? So. Und dann wird man auch noch aufgefordert, sich hinzuknien. Wie geht das denn? Das ist ja, Freiheitsberaubung. Nee, ich finde, das ist eine Sache mit der Freiheit und der Vorstellung davon, dass wir vollkommene Freiheit haben. Die haben wir nämlich gar nicht. Die Bibel sagt relativ klar, dass man sowieso irgendjemandem dient. Irgendjemandem dient man sowieso. Also diese absolute Freiheit ist eine Illusion, die gibt es so nicht. Niemand hat sich ausgesucht, in die Familie geboren zu sein, wo er geboren ist. Niemand hat sich ausgesucht, in das Land geboren zu sein, wo er geboren wurde. Es gibt ganz viele Dinge, da sind wir überhaupt gar nicht frei, darüber zu verfügen. Ob wir zu einem Staat gehören, Staatsbürger sind oder nicht, diese Freiheit existiert nicht. Das ist einfach gesetzt. Und so gibt es bestimmte Dinge, die sind gesetzt. Und ich glaube, die Tatsache, dass Gott ein guter Gott ist und Menschen sich vor ihm beugen werden, ist einfach gesetzt. So, und man kann jetzt schon sagen, okay, wenn es gesetzt ist, dann mache ich das jetzt. Weil es ist ja sowieso gesetzt. Ich akzeptiere das und ich lasse mich darauf ein oder ich verweigere mich dem ständig. Das ist so ein bisschen wie die Reichsbürger, die sich ständig verweigern, zu Deutschland zu gehören. Irgendwie so kommt mir das vor. Lass uns das als eine große Freiheit zu sehen, das tun zu können, was richtig ist. Da ist eine große Freiheit drin, das tun zu können, was richtig ist. Okay, das nur so als kleiner Gedanke vorneweg. Wollte ich gar nicht drüber predigen, aber ist mir gerade so durch den Kopf geschossen. Für alle Gäste, das ist kurz ein kleines Vorwort, wie wir als Gemeinde so gerade unterwegs sind. Wir sind ja Gemeinde an verschiedenen Standorten. Hier ist sozusagen so ein Hauptstandort in Dorsten und dann gibt es noch kleinere Gemeinden, die so in der Anfangsphase sich bewegen, in Reken, in Oberhausen und dann auch bald in Bottrop. Wenn man Gemeinde leitet, dann denkt man natürlich viel in diesen Prozessen und die letzten Predigten haben euch das vielleicht auch gezeigt, dass wir sehr gedanklich unterwegs sind, was Gott will Gott tun, wie will er uns als Gemeinde gebrauchen, welche Bedeutung hat Gemeinde und so weiter. Und ihr seht ja schon, über welches Thema ich heute sprechen will, über Einheit. Ich bin deswegen darauf gestoßen, weil es gibt eigentlich ein großes Zeugnis darüber in den Evangelien, dass Jesus viel gebetet hat. Aber es gibt eigentlich nicht viel zu den Inhalten. Also es gibt so keine wirklichen inhaltlichen Dinge, die Jesus gebetet hat, außer ein Gebet, was überliefert worden ist, das ist das sogenannte hohepriesterliche Gebet in Johannes 17. Da gibt es zwei starke Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist, dass Jesus darum bittet, dass die Menschen durch ihn erkennen, wie der Vater im Himmel ist. Und der zweite Punkt ist, und da geht es im Grunde darum, dass es um geistliche Einheit geht. Also das schon mal so als erstes. Es geht nicht um Einheit an sich, sondern es geht um geistliche Einheit. Und natürlich kann man jetzt diese Überlegung der geistlichen Einheit im Blick auf diesen Prozess, in dem wir als Gemeinde sind, verstehen oder auch ganz prinzipiell. Und ich glaube, ich bin in der Vorbereitung immer mehr von diesem Situativen hin zum Grundsätzlichen gekommen und das werdet ihr vielleicht auch merken. Es wird sehr grundsätzlich heute, sehr grundsätzlich. Das eigentliche Ziel von uns als Gemeinde ist ja, dass Menschen Gott kennenlernen. Ich meine, dafür hat Gott Kirche gewollt. Er hat nicht in erster Linie Kirche gewollt, dass wir uns glaubensmäßig selbst verwirklichen, sondern er hat Kirche gewollt, damit Menschen ihn kennenlernen. Ich habe mal dieses Bild vor Augen gehabt, einen Eindruck, das ist schon mehrere Jahre her, ich möchte ihn gerne nochmal erzählen. Da habe ich so die Leute, die damals hier zur Gemeinde gesehen sind, in so einer Art Gruppenbild gesehen und habe dieses Gruppenbild, was zweidimensional war, angeschaut und habe mich so gefreut. Ich habe so gedacht, boah, tolle Leute, tolle Gemeinschaft, die gehen gut miteinander um. Ach, die bemühen sich um Frieden, die versuchen nicht zu streiten und so. Und dann habe ich so gedacht, das ist toll, das ist Gemeinde. Und plötzlich passierte was mit diesem Bild, denn da drückte sich plötzlich so in einer dritten Dimension der Auferstandene in dieses Bild hinein. Also könnt ihr euch das vorstellen? So, man hat so eine Leinwand und dann plötzlich so kommt Jesus und breitet seine Arme aus und man erkennt, es geht eigentlich um Jesus in der ganzen Geschichte. Und es ist tatsächlich so, dass Gemeinde, wenn sie begrenzt ist auf diese Dimension des menschlichen Miteinanders, flach ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist nicht die eigentliche Absicht Gottes, sondern die eigentliche Absicht Gottes mit Gemeinde und Kirche ist, dass er sich zum Ausdruck bringen will durch die Gemeinschaft der Menschen. Er will sich ausdrücken. Und diese dritte Dimension sozusagen ist eine geistliche Dimension und Das ist der Punkt. Es geht nicht nur um zwischenmenschliche Einheit, sondern es geht um geistliche Einheit. Es geht auch um eine Einheit, die wir mit Gott haben. Und da reden wir mal ein bisschen grundsätzlich drüber, wie sehr die auch angefochten ist. Denn letztendlich glaube ich, unser geistlicher Kampf, in dem wir stehen, das ist nicht nur ein Kampf mit unseren Unzulänglichkeiten, sondern unser geistlicher Kampf ist ein Kampf gegen die Dinge, die die Einheit zerstören wollen, will. Also, oder das sind mehrere Dinge oder was weiß ich, man kann auch unterschiedliche Quellen dazu beziehen, aber es ist auf jeden Fall so, dass Einheit immer attackiert ist. Wer in sein eigenes Leben reinguckt, Arbeitsplatz, Familie, Umfeld, man wird immer feststellen, es geht immer irgendwie auch darum, dass man aneinander gerät. Das ist so normal. Und die Frage ist, was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Was sagt uns die Bibel? Was möchte Gott, wie wir mit geistlicher Einheit umgehen? Und warum ist sie eigentlich so wichtig? Man könnte ja auch sagen, so what? Also ich meine, gut gestritten ist besser als die Klappe gehalten oder so. Ich weiß ja nicht, man kann ja eine Einstellung dazu haben, die sagt, es ist nicht so wesentlich. Ich bin mal mehr von der Seite da dran gegangen, mir zu überlegen, was sind die Vorteile von Einheit? Nicht so sehr, was ist der Nachteil, wenn geistliche Einheit zerstört oder gestört wird? Da werden wir uns auch mit beschäftigen, sondern was ist denn der Vorteil, wenn wir in Einheit unterwegs sind? Und da ist mir eine Bibelstelle, fällt mir dann immer sofort ein, von einer Einheit, die die Bibel beschreibt, ganz am Anfang in der Bibel, die böse war. Aber es ging darum, dass Menschen eins geworden sind in einer bösen Absicht. Und dann gucken wir mal, wie Gott damit verfahren ist. Kannst du mal an die Wand werfen. 1. Mose 11, 4 bis 8. Ich weiß nicht, ob die Übersetzungen gleich sind, das, was ihr da lest und was ich vorlese. Ich glaube, ich habe hier Einheitsübersetzung und das Schlachterbibel, aber ist egal. Und sie sprachen, also die Menschen, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis in den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab. Die wollten einen Turm bis in den Himmel bauen. Und Gott stieg herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschen Kinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk, sie sprechen eine Sprache und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts mehr davon zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Also lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprachen verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Und so zerstreute der Herr sie von dort über die gesamte Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen und den Turm auch. Es gab hier eine Einheit in der Absicht, einen Turm zu bauen. Und dieses Bild eines Turms, der bis in den Himmel reicht, ist ein Bild auf sein Wollen wie Gott. Mächtig sein. Wir wollen unserem Namen eine Ehre machen. Wir wollen berühmt werden. Wir wollen bekannt sein. Wir sind wichtig. Dieses Herzensanliegen, dieses von Gott getrennte Herzensanliegen, da waren sie sich einig. Und dann hatten sie noch eine gleiche Herkunft und sie hatten noch eine gleiche Sprache. Und Gott sagt, wenn das so weitergeht, dann kann man nichts mehr daran ändern. Nichts wird diese Einheit aufhalten können. Und deswegen hat er diese Einheit über Kommunikationsstörungen, Sprachen, wie er war, hat er diese Einheit sozusagen zerstört. Weil er wusste, die Richtung, in die das läuft, die ist gar nicht gut für die Menschen. Und sie ist vor allen Dingen eine Richtung, die völlig unabhängig von Gott ist. Ja? Und wenn wir in unsere Zeit hineingucken, dann stellen wir fest, im Grunde ist es heute immer noch so, dass der Mensch versucht, sich darzustellen, sich selbst zu verwirklichen, selbstgerecht zu sein, ist unabhängig von Gott unterwegs zu sein und so weiter. Und wir stellen eben aber auch fest, dass diese Sprachverwirrung, selbst wenn man eine Sprache spricht, gegeben ist. Also selbst wenn ich jetzt hier was sage, weiß ich, ihr könnt das total falsch verstehen. So, weil das was mit unseren Herzen auch zu tun hat. Das hat nicht nur was mit den Vokabeln und dem Satzbau zu tun, sondern das hat was mit unseren Herzen zu tun. Ja, also wer sich ein bisschen mit Kommunikation beschäftigt, der weiß, es gibt Aussagen, die haben immer vier verschiedene Anteile und man hört manchmal Sachen, die sind gar nicht gesagt worden oder man versteht irgendwas, was völlig falsch verstanden wird. Wir sind immer noch attackiert auch durch unsere Situation, die wir haben, was Missverständnis anbetrifft, dass die Kommunikationsdefizite unsere Einheit auch attackieren. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja Gott, jetzt hast du da aber Uneinheit geschaffen, wie soll denn das wieder zusammenkommen? Und ich bin überzeugt davon, dass Gott eine Sprache in diese Welt geschickt hat, die es ermöglicht, wieder geistlich eins zu werden. Und das ist die Liebe. Die Liebe ist die Sprache Gottes, die er durch seinen Heiligen Geist in diese Welt hineingesendet hat, damit es wieder zur geistlichen Einheit kommen kann. Dann sogar über die linguistischen Sprachen, also die normalen Sprachen der Welt hinaus und über die Kulturgrenzen hinaus. So, wenn wir jetzt an dieser Geschichte gesehen haben, dass Einheit so richtig Herrschaft ermöglicht, Durchsetzungskraft, Vollmacht, dann schreibe ich das mal da drüber, damit man mal weiß, warum wir das auch wollen. Wir möchten ja gerne, dass die Absicht Gottes, also jetzt im Positiven, die Absicht Gottes, so, Einheit, oder ja, ich schreibe das erstmal so hin, dass die Absicht Gottes ist, dass sein Wille geschieht, dass sein Reich kommt, wie im Himmel, so auf der Erde. Und geistliche Einheit ist dazu notwendig, damit das passiert. Jesus hat an einer Stelle gesagt, also ein Reich, was in sich selbst uneinig ist, das wird zerfallen. Nur ein Reich, und das ist das Reich Gottes, was in Einheit gebaut wird, was in der Sprache, die einheitsfördernd ist, gebaut wird. Dieses Reich wird Bestand haben und dieses Reich wird auch letztendlich ein Reich von Menschen sein, die überwinden. Und das ist das, was ich meine mit Vollmacht. Und Vollmacht kommt eben durch Einheit. Jetzt kommt hier so eine ganz lange Liste, wie alles zusammenhängt. Und ich habe die Liste, deswegen mal schreibe ich die mal auf, damit man die Zusammenhänge versteht. Also, Vollmacht kommt durch geistliche Einheit. Geistliche Einheit, habe ich schon gesagt, kommt durch die Liebe. Ja, also die Liebe von Gott, die Agape-Liebe, ist sozusagen die Sprache und die Voraussetzung dafür, dass geistliche Einheit Realität wird und bleibt. Und über die Liebe heißt es in der Bibel, dass sie in die Herzen der Gläubigen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Ja, also dadurch, dass Gott selber in uns Wohnung nimmt, kommt er mit seinem Charakter, Gott ist Liebe, in unsere Herzen hinein und hat seine Liebe sozusagen in unser Herz ausgegossen. Wenn wir glauben, dass das geht. Und die Bibel lädt uns dazu ein, Gott Herr in unserem Herzen sein zu lassen und dann ist die Liebe in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und dann ist auch die Liebe sozusagen der Motivator. Der Paulus sagt an einer Stelle, die Liebe Christi drängt mich dazu, das und das zu tun. Sie treibt mich an. Die Liebe ist der Motivator. Sie ist nicht nur die Sprache, sondern sie ist auch der Motivator dazu, geistliche Einheit anzustreben, die Absichten Gottes umzusetzen. Jetzt ist das ja kein Automatismus, dass wenn die Liebe in unseren Herzen ist, dass dann automatisch geistliche Einheit entsteht, weil wir ja immer noch mit unseren Unzulänglichkeiten unterwegs sind. Aber es ist die absolute Voraussetzung. Einheit wird durch Liebe bewirkt. Und diese Liebe, die braucht ein Gefäß. Das ist ein neues Herz. Ein neues Herz. Wieso braucht das ein neues Herz? Also erstmal dazu, dass Gott schon im Alten Testament angekündigt hat, ich will euch, das ist auch gerade irgendwie angedeutet worden, ich will euch ein fleischernes Herz geben, ich will das steinerne Herz wegnehmen, was hart ist, was gegen Menschen ist, was gegen Gott ist und ich will ein neues Herz geben und ich will euch einen neuen Geist geben. Und das sind die Dinge, die ich schon gerade gesagt habe, wie die Liebe in unsere Herzen kommt, nämlich durch den Heiligen Geist, einen neuen Geist, ein neues Herz. An anderen Stellen heißt es, eine neue Schöpfung. Ist jemand in Jesus, dann ist er eine neue Kreatur, ein neues Geschöpf. Altes ist vergangen, Neues ist geworden, ein neues Herz. Paulus sagt im Galater 5, Vers 25, da muss ich einmal eben hinblättern, nee, habe ich hier nicht stehen, dass auf jeden Fall dieses neue Herz sozusagen der Container ist für die Liebe. Also, Vollmacht braucht geistliche Einheit braucht Liebe, Liebe braucht ein neues Herz, in die es in die sie ausgegossen wird. Wie kommt die Liebe in das Herz hinein? Wie kommt es dazu, dass dieses Herz neu wird? Wie kommt es dazu, dass wir glauben können, dass Gott uns verändert? Und zwar ganz grundsätzlich. Also warum ein neues Herz? Könnt ihr nicht das alte Herz reformieren? Gott sagt, nein, das alte Herz ist nicht zu reformieren. Das geht nicht. Es ist ungeeignet. Es ist durch die Sünde so kaputt gemacht worden, dass es ein neues Herz braucht. Es braucht ein neues Leben. Das Alte zu reformieren, und das machen leider alle Religionen und viele Christen versuchen das auch, das Alte zu reformieren, das ist nicht Gottes Weg. Gottes Weg ist Operation, Austausch, Transplantation, ein neues Herz, ja, und einen neuen Geist. Wir können uns das schwerlich vorstellen. Wie können wir uns das vorstellen? Indem wir dem Glauben schenken, was Gott darüber in seiner Bibel sagt oder in seinem Wort sagt. Also damit es zu einem neuen Herzen kommt, müssen wir erstmal dieses Vertrauen aufbringen, dass Gott es gut mit uns meint. Und wenn wir das aufbringen, dann ist es so, dass wir sagen, Herr, ich bin bereit, veränder mich. Du bist gut, ich habe da so eine Ahnung von, ich weiß es noch nicht genau, aber ich will dich einladen, mich wirklich zu verändern und mich zu erneuern. Und nicht nur in einem Prozess, sondern auch zu einem bestimmten Moment, wo ich ein neues Herz bekomme und wo du deinen Geist in mein Herz gibst. Wie kommt der Glaube da zustande? Das wissen wir alle, der Glaube kommt aus dem Wort. Ja? Das Wort Gottes ist sozusagen die Voraussetzung für den Glauben. Und wo kommt das Wort her? Das Wort kommt von Gott. So, damit haben wir im Grunde die Liste klar, wie Vollmacht entsteht. Vollmacht entsteht durch Gott. Ja? Ja? Gott sendet sein Wort. Sein Wort bewirkt Glaube. Glaube bewirkt ein neues Herz. In dem neuen Herzen ist die Liebe als eine neue Sprache und als ein Motivator. Das führt zur geistlichen Einheit und diese geistliche Einheit hat Konsequenzen. Nämlich Vollmacht. Wir kommen wieder in das hinein, was Gott von Anfang an mit den Menschen vorgesehen hat. Das werden wir uns gleich auch noch angucken. Also, damit ihr wisst, wo sich dieses Thema ansiedelt. Okay, gut. So, was ist Einheit? Ich habe gerade schon gesagt, dass es dieses Bild von dem durchgedrückten Jesus habe ich gebracht. Und ich glaube, dass es gut ist und richtig ist, dass man an seinem sozialen Miteinander arbeitet, dass man Freundlichkeit lernt, respektvoll miteinander umgeht, einander zuhört, einander achtet, einander erträgt. All diese sozialen Dinge erkennt, wo sind die Bedürfnisse der Leute, sich um Verständnis bemüht, das ist alles wichtig. Aber im Kern ist nicht das, das, worum man ringen sollte, sondern das ist die Folge eines neuen Herzens. Sozusagen die Bibel macht relativ klar, ist, aus diesem neuen Herzen kann etwas Neues im Sozialverhalten entstehen. Wir müssen, das ist sozusagen das Hauptthema. Und Einheit, geistliche Einheit, natürlich spielen die ganzen, das soziale Miteinander, ich meine, wenn wir uns auf die Nase hauen, dann gibt es auch keine geistliche Einheit, dann gibt es ja noch nicht mal eine körperliche Einheit oder eine seelische Einheit, aber eine geistliche Einheit gibt es dann schon mal gar nicht. Aber trotzdem, was ist denn das, was das Entscheidende ist? Das ist unser Herz. Wir können das sehr gut daran sehen, dass Jesus diese ganzen gesetzgeberischen Dinge aus dem Alten Testament aufgegriffen hat und hat sie ins Herz, in die Motivationsebene hineingenommen. Wenn er die Bergpredigt liest, dann heißt es, ja, den Alten ist gesagt worden, du sollst nicht töten. Aber ich sag dir, wenn du sogar zornig und dauerhaft zornig auf deinen Bruder bist, dann bist du einer, der jemand anders umbringt in seinem Herzen. Oder wenn du, dir ist gesagt worden, du sollst nicht die Ehe brechen, aber wenn du auf der Straße unterwegs bist und du guckst eine Frau an und du begehrst diese Frau auf eine bestimmte Art und Weise, ich rede jetzt zu den Männern oder vielleicht auch zu Frauen, egal, dann ist das, und das ist außerhalb dessen, was Gottes Absicht ist, dann ist das Ehebruch. Und zwar nur in deinem Kopf, das ist noch gar nicht getan, sondern es ist schon in der Motivation, in der Herzenshaltung ein Problem. Deswegen ist ein neues Herz so wichtig. Auch wenn wir uns an Gott wenden mit einem Problem, was wir bei uns sehen, und wir sagen, Herr, wir möchten gerne, dass du uns da hilfst, kann das total religiös sein, weil wir sozusagen Gott nur nehmen zu unserem Vorteil. Was fehlt, ist dieses Gott, du bist mein Herr. Du darfst bestimmen in meinem Leben. Du darfst herrschen in meinem Leben. Wir können alle menschliche Kraft, die außerhalb dieser Segenslinie heraus ist, nämlich aus eigener Anstrengung heraus, können wir so schön religiös und fromm erklären mit Bibelstellen und so weiter. Geht alles, ist aber nicht gemeint. Gemeint ist, dass wir einen Zerbruch vor Gott erleben müssen und sagen müssen, ich bin nicht in der Lage, alleine das hinzukriegen. Und wenn wir uns über das Thema geistliche Einheit Gedanken machen, dann müssen wir ehrlich zugeben, das ist echt Gnade, wenn sowas entsteht. Das ist nicht durch menschliche Kraft zu leisten. Ich möchte euch mal einbeziehen und habe mal die Frage hier aufgeschrieben, was zerstört Einheit und was fördert Einheit? Das Forum ist eröffnet. Ruft und ich schreibe. Was zerstört Einheit? Was fördert Einheit? Oh, ich fällt ganz viel ein. Ich merke das, bitte. Streit. Okay, fällt einem hierzu was ein? Interessant. Hier seid ihr so richtig dabei, aber langsam, jetzt geht's los. Also gemeinsames Ziel, Rücksichtnahme. Was? Elfi, sag's noch mal bitte. Leben? Leben? Geben, ach so. Also großzügig, ja, okay, genau. Verständnis. Zuhören. Vergebung. Bitte? Achtung. Also, meinst du jetzt Respekt oder Achtsamkeit oder was man? Respekt. Okay. Ich weiß, man könnte noch viel mehr dran schreiben. Es ist ja auch nur, um uns mal anzuregen. Genau. Wir lesen mal Galater, im Galaterbrief, Kapitel 5, von Vers 19 bis Vers 23. Da steht das nämlich. Da stehen die Sachen schön aufgelistet. Hätte ich euch so vorzeigen können, wollt ihr aber nicht. Da heißt es, die Werke des Fleisches, also es geht um geistliche Einheit und das Gegenteil von Geist ist so ein Thermicus, Technicus der Bibel. Das Fleisch ist jetzt nicht ein Kotelett oder so, sondern das Fleisch ist das Menschliche, ist mehr so das seelisch-körperliche, das ist das Fleisch. Ja. Also das Fleisch, die Werke des Fleisches aber sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht. Also das sind also die ersten sind so sehr Gesamtgruppenbetrachtung und jetzt kommen die persönlichen Dinge, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, dann folgt daraus Spaltung, Parteiung, Neid, maßloses Trinken und Essen und ähnliches mehr. Ich sage euch voraus, wie ich es schon früher gesagt habe, wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Also, gucken wir uns die Dinge mal an. Und zwar gucken wir sie jetzt mal nicht an mit Verdammnisgedanken. Weil das kann ja ganz schnell passieren. Sondern ich möchte sie gerne unter dem Aspekt sehen, dass Gott ein Gott, der ist befreit. Der befreit von den Dingen, die oben stehen. Der schenkt mit einem neuen Herzen eine neue Möglichkeit, dass die Werke des Fleisches sozusagen nicht mehr die unseren sind, sondern wir aus dem Geist herausleben. Unzucht. Unzucht beschreibt die Bibel als alles, was außerhalb der Ordnung Gottes im sexuellen Bereich läuft. Und Gott möchte gerne, dass Treue eine wichtige Rolle spielt und dass es zwischen Mann und Frau stattfindet. Unreinheit hat alles damit zu tun, wo Jesus auch Bezug drauf genommen hat im Hinblick auf die Gedankenwelt. Aber darüber hinaus auch, das ist vielleicht mehr der Begriff der Ausschweifung, eines Lebensstils, der sagte, ist egal, wir lassen es einfach krachen, komm, scheißegal. Ist wurscht, spielt keine Rolle, was das für Konsequenzen hat, also so eine Art Grenzenlosigkeit oder wie sagt man das? Eben Ausschweifung. Ne? Ja. Götzendienst ist die Tatsache, dass man etwas in seinem Leben mehr wichtiger ansieht, als dass Gott an erster Stelle steht. Zauberei ist, dass man sich irgendwelchen Kommunikationskanälen öffnet in die unsichtbare Welt hinein, die von Gott nicht gewollt sind. Feindschaften ist, glaube ich, selbstredend. Streit ist hier auch genannt worden. Ist eher ein Hang dazu, immer streiten zu wollen. Ich bin prinzipiell nicht dagegen, dass man streitet. Ich finde nur, oder sich ein Dialog führt in konfrontativer Hinsicht, da bin ich nicht dagegen. Also diese Art von Streit ist nicht gemeint. Manche Christen meinen ja, man muss jedem Streit aus dem Weg gehen. Ich glaube es nicht. Es kommt eher darauf an, wie wir miteinander streiten und dass es nicht eine Herzensgroll dahinter ist oder ein Besserwissen wollen oder sonst etwas, sondern wirklich dass man hart mit den Argumenten auch ringt, um hinterher eine gute Lösung gemeinsam zu finden. So sollte man streiten. Ich bin da sehr dafür. Also diese Art von Streit ist nicht gemeint, sondern diese Streitsucht, dieses Recht haben wollen, dieses um jeden Preis irgendwie gut dastehen am Ende, um Gewinner zu sein, diese Art von Streit. Eifersucht ist, dass man jemand anders einfach was nicht gönnt und nicht möchte und das selber für sich gerne hätte. Jähzorn sind tatsächlich diese Wutausbrüche, Eigennutz, Spaltung und so weiter. Ich will das jetzt nicht alles im Detail durchgehen. Ich will nur sagen, jeder von uns findet sich da irgendwo wieder. Jeder von uns findet sich da wieder, weil wir Menschen sind. Und die Frage ist nur, was machen wir dann damit? Und ist das sozusagen unser Lebensstil? Ist das unsere Lebensbasis, die dort beschrieben wird? Oder kämpfen wir damit? Ist das etwas, was wir quitt werden wollen? Wo wir Befreiung von brauchen und auch sagen, ja, ich brauche die. Wo wir einsichtig sind da drin. Das ist der große Unterschied. Und ich glaube, dass hier Leute gemeint sind, die darin überzeugt leben und so sich auch noch rechtfertigen in diesen Dingen. So, was ist das, was die Einheit fördert, die geistliche Einheit? Das sind im Prinzip die Eigenschaften von Gott selbst. Und wenn ich gesagt habe, Gott hat sein Wesen durch den Heiligen Geist in diese neuen Herzen ausgegossen, dann ist natürlich klar, dass diese Qualität, die in Gott selber ist, durch unser Leben zum Ausdruck kommt. Freundlichkeit, Liebe, Sanftmut, Geduld, Selbstbeherrschung. Dass diese Dinge tatsächlich zunehmend wachsen. Eine Frucht ist ja nicht peng da. Deswegen steht da Frucht des Geistes, eine Frucht wächst. So, da wird ein neuer Same gelegt, eine neue Genetik sozusagen in unser Herz, eine göttliche Genetik. Und dann wächst etwas. So wird unser Leben beschrieben, als etwas, was wächst. Und die Dinge, die hier beschrieben sind, sind diese Dinge, die wachsen in unserem Leben. Also deswegen auch nicht absolut nehmen, so nach dem Motto, ich habe noch keine hundertprozentige Freude, dann bin ich wohl nicht gemeint. Oder sondern ist die Frage, sind das Dinge, die in unserem Leben anfangen zu wachsen, wo wir feststellen, also wenn ich 10 Jahre zurückdenke, da war ich irgendwie anders unterwegs. Da hat Gott wirklich Hand angelegt an mein Herz und an mein Leben. Ja? So, lasst uns mal diese Stelle wirklich nehmen und zu sagen, der Weg dazu kommt von Gott über sein Wort, durch den Glauben, dass wir ein neues Herz haben. Und da liegt die Voraussetzung dafür, dass wir in geistliche Einheit hineinwachsen können. Und das gilt eben sowohl für uns als Gemeinde, wo sicherlich Herausforderungen kommen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, diese ganze Standortsache, die ist bei uns vielleicht jetzt im Kopf da, aber wenn wir es erleben werden, dass wir hier noch ein paar People sind, dann wird die Frage aufkommen, ja, was denn hier mit Dorsten? Jetzt wird immer nur noch in die Standorte. So, und dann kommt es zu dieser Konkurrenz, habt ihr, glaube ich, gesagt. Ne? So, das macht unsere Einheit kaputt. Lasst uns nicht auf diese Schiene gehen, sondern lasst uns gucken, was ist das höhere Ziel, was die Absicht Gottes, dass er an den verschiedenen Orten, in den verschiedenen Städten wirklich Leute begegnen möchte und sie zu sich ziehen möchte. Und diesem höheren Ziel wollen wir uns als Gemeinde doch unterordnen. Ich habe so überlegt, ob ich das nochmal umdrehe, um nochmal die Erlösungsbedürftigkeit deutlich zu machen. Also ich finde schon sehr deutlich, dass die Dinge hier, die können uns schon treffen. Ich meine, man kann das so als so eine Liste so runterlesen und sagen, jo, stimmt oder sehe ich nicht so und es trifft einen nicht. Oder man kann sagen, Herr, das ist so mein Thema. Und wenn das der Weg ist, dann will ich mich auf diesen Weg machen. Um die Erlösungsbedürftigkeit nochmal deutlich zu machen, will ich nochmal andersrum anfangen. Das, was hier unten als das Wort Gottes ist, das schreibe ich jetzt mal hier oben hin und ich drehe sozusagen diesen ganzen Kram auf den Kopf und mache den negativ. Und zwar ist das hier oben im Grunde Lüge. Die Lüge, die uns eingetrichtert wird, dass wir selber was schaffen könnten, dass wir es selber im Griff haben, dass wir selber die Macht haben, geistliche Einheit herzustellen. Diese Lüge führt zu etwas Neuem. Die bewirkt nämlich die Sünde. Das war schon ganz am Anfang so. Und diese Dinge, die da oben beschrieben sind, sind angefangen mit der Grundsünde, sollte Gott wirklich gesagt haben. Dieser prinzipielle dieses Misstrauendenken Gott gegenüber ist eigentlich das, was Hauptproblem ist. Und die Dinge, die da oben beschrieben sind, sind alles Folgeerscheinungen davon. Die Bibel sagt, der Verursacher oder der Vater aller Lügen, das ist der Teufel. Und der ist ja im Prinzip, hat ja auch über Versuchung Sünde in die Welt gebracht und ist immer noch dabei, über die Versuchung und über die Lüge dazu zu bringen, dass Sünde geistliche Einheit zerstört. Was macht die Sünde denn in uns? Die Sünde sät zum Beispiel Zweifel in uns. Zweifel, Zweifel gegenüber Gott, Zweifel an Mitmenschen. Ja? Und dieses Zweifeln auch gegenüber dem, was Gott Positives über die Menschen sagt. Ja, Gott sagt zwar, er liebt mich, aber wenn der mich mal richtig kennen würde. Ne? Dieser Zweifel, ihr merkt schon, wie absurd das eigentlich ist. Gott kennt uns ja durch und durch und liebt uns trotzdem. Dieser Zweifel, wo man seine Perspektive sozusagen über die Perspektive Gottes legt, die führt zu Misstrauen. Die führt eigentlich dazu, dass unser Herz defekt wird. Eigentlich ist dieser Weg der Weg, der zu einem defekten Herzen geführt hat. Ja? Ein Herz, was kaputt ist, ein Herz, was Erlösung braucht, ein Herz, was Befreiung braucht, ein Herz, was Erneuerung braucht. Und deswegen will Gott diesen Austausch machen. Das haben wir jetzt hier mal so auf einer Stufe stehen. Und was kommt aus einem defekten Herzen hervor? Da oben sehen wir es. Ich nehme mal einfach nur eine Sache, die ganz entscheidend ist, die geistliche Einheit zerstört, das Misstrauen. Misstrauen. Ich habe schon gesagt, Misstrauen gegenüber Gott, Misstrauen gegenüber anderen Menschen führt nicht gerade zur Einheit, sondern zerstört Einheit. Und wenn man, und das habe ich leider auch in Gemeinde erlebt, wenn man unterwegs ist und hört dann, ja, der denkt bestimmt das und das über mich. Man hat keinen Beleg dafür, man glaubt das einfach, weiß auch nicht warum. Mir hat mal jemand gesagt, weil du immer so guckst. Gucke ich so, dass man mir misstrauen müsste? Ich weiß es nicht. Vielleicht gucke ich so, keine Ahnung. Aber versteht ihr dieses, was wir manchmal fest in unserem Herzen haben, was dazu führt, dass wir misstrauen, dass wir super vorsichtig unterwegs sind. Das kann natürlich auch damit zu tun haben, dass wir viele Enttäuschungen erlebt haben und nicht wieder Enttäuschung erleben wollen. Und das ist nämlich genau das, was ein defektes Herz hat. Es ist im Grunde korrumpiert durch Furcht. Durch Furcht, durch Angst davor, missbraucht zu werden, durch Angst davor, Schwäche zeigen zu müssen. Und eigentlich sagt die Bibel auch, das defekte Herz ist ein dummes Herz. Es ist dumm. Es erkennt Gott nicht. Es ist dumm. Das defekte Herz ist nicht in der Lage, die Realität wirklich zu erkennen. Und deswegen braucht es ein neues Herz, ein Herz, was Gott erkennen kann. Ein Herz, was die Weisheit Gottes beinhaltet. Und ihr kennt diesen Vers, nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit hat Gott in unser Herz gegeben. Das Gegenteil davon ist ein Geist der Furcht, der Schwäche und der Dummheit. Das ist sozusagen das Gegenteil davon, wenn ein Herz defekt ist. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber so ist das. So, und dieses korrumpierte Herz, dieses kaputte Herz, dieses pervertierte Herz, das erzeugt Misstrauen. Und dieser Misstrauen, das habt ihr auch schon gesagt, führt dazu, dass man sehr mit sich unterwegs ist. Ja, das führt zu Egoismus. Egoismus. Und dieser Egoismus stellt mich selbst ins Zentrum. Und ich fange an, und das können die Psychologen noch viel besser sagen, ich fange ja auch an, weil das Herz kaputt ist, irgendwelche Schutzmechanismen aufzubauen. Ich gehe bestimmten Leuten aus dem Weg. Ich will bestimmte Erfahrungen nicht mehr wiederholt kriegen. Ich meine, ich muss mich schützen und mir wird das auch gesagt. Aber die Frage ist, was ist mein Schutz? Ein reines Herz, ein neues Herz sagt, Gott ist mein Schutz. Und ich habe eine ganz andere Voraussetzung dafür, Schutz zu erleben, als wenn ich mich selber darum kümmern müsste. Aber dieses defekte Herz baut Schutzmechanismen aus und vor allen Dingen, es zeigt sündhafte Reaktionsmuster. Wenn einer mich kritisiert, boah, dann kommt gleich hier Zorn oder was weiß ich, sowas platzt aus mir heraus. Ja, warum ist das so? Weil mein Herz defekt ist. Das ist ein Ausdruck davon, dass eigentlich mein Herz defekt ist. Ich meine, ich muss mich unbedingt selbst verteidigen. Und ganz viele Dinge, die da stehen, haben ganz viel mit diesem kaputten Herzen zu tun. Und Gott möchte unsere Herzen heilen und neu machen. Und was ist Egoismus, was ist die Konsequenz von Egoismus? Das ist Trennung. Und das ist völlig wurscht, ob das um eine Ehe geht, ob das um eine Freundschaft geht, ob das um Streit zwischen Eltern und Kindern geht, ob das um Gemeindefragestellung geht. Das ist sozusagen der Ablauf. Und letztendlich sagt die Bibel, was ist der Punkt der Trennung? Der Trennung von Gott zum Beispiel auch, der Tod. Das ist das Ergebnis. Geistlich gesehen ist das das Ergebnis. Ja, also ich meine jetzt nicht unseren physischen Tod, sondern ich meine die Tatsache, dass wir nicht am Leben angedockt sind. Gott ist das Leben. So, seht ihr hier eine Reihe, hier würde ich hinschreiben, sozusagen, aus dem erwächst das und hier andersrum, aus dem erwächst das. Ungefähr? Klar? Gut. Was machen wir denn jetzt mit der Sache? Ich bin bei dieser Sündenfragestellung bin ich irgendwie auch wieder an den Anfang der Bibel geswitcht worden von Gott in der Vorbereitung. Und zwar nicht zum Sündenfall hin, sondern zu einer Geschichte in 1. Mose 4, 3 bis 9. Die gucken wir uns mal an. Da will ich noch ein paar Sachen zu sagen und dann möchte ich den Sack zusammenbinden. Da heißt es, haben wir das? Genau. Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn eine Gabe von den Früchten des Erdbodens dar. Auch Abel brachte eine dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute auf Abel und auf seine Gabe, aber auf Kain und seine Gabe schaute er nicht. Da wurde Kain zornig und sein Blick senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum ärgerst du dich und warum senkt sich dein Blick? Ist es nicht so? Wenn du gut handelst, wirst du aufblicken. Und wenn du nicht gut handelst, dann lauert die Sünde vor deiner Tür. Sie hat Verlangen nach dir, doch du sollst über sie herrschen. Da redete Kain mit Abel, sein Bruder, mit ihm aufs Feld zu gehen. Und als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen Abel, seinen Bruder, und tötete ihn. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist Abel, dein Bruder? Er entgegnete, ich weiß es nicht, bin ich der Hüter meines Bruders? Der erste Gedanke, der mir bei dieser Geschichte gekommen war, war der ist, wieso konnte Gott von dem Kain verlangen, dass er über die Sünde herrscht? Wieso konnte Gott das verlangen? Jesus war noch gar nicht da, und also nicht Mensch geworden, er war noch nicht gestorben, er hatte noch nicht die Sünden vergeben. Ich meine, jetzt in dieser Situation mit einem neuen Herzen und dem Heiligen Geist in unserem Herzen und so weiter, dass wir da Überwinder sein sollen und sozusagen von uns das erwartet werden könnte, wird es das vielleicht, müssen wir gleich mal drüber nachdenken, über die Sünde zu herrschen. Aber wie konnte der das von dem Kain verlangen? Ist das nicht total eine Überforderung gewesen? Das hat was mit dem Opfer zu tun. Und zwar hat das damit zu tun, dass sozusagen in dem Kommen Jesu, in seinem Opfer, was er gebracht hat, alle Opfer, die für Sünde gebracht worden sind im Alten Bund, eine Kraft empfangen haben, wirklich Sünden zu vergeben, sozusagen rückwirkend, weil Jesus stellvertretend gestorben ist. Diese Opfer waren ja alle eine Vorschattung, sie waren auf Glauben hin Opfer. Sie waren damit verbunden, dass man gesagt hat, die Sünde ist so schlimm, dass dafür Blut vergossen werden muss. Das Resultat von Sünde ist Tod, das ist tatsächlich so. Es ist Gottes Trennung. Und um diese Wiederherstellung hinzukriegen, muss Blut fließen. So schlimm ist die Sünde. So grundsätzlich ist die Sünde. So schrecklich ist die Sünde. Der Abel hatte das verstanden. Der hat irgendwie verstanden. Ja, Mama und Papa haben mir erzählt, das Erste, was Gott gemacht hat, nachdem sie ungehorsam war, hat zwei Tiere getötet und uns und denen sozusagen ihre Scham bedeckt. Und er hatte verstanden, dass Gott sagt, wenn das Blut fließt und du im Glauben davon ausgehst, dass ich dir deine Sünden vergeben werde, dann werden dir deine Sünden vergeben. Das ist schon ganz am Anfang so der Fall gewesen. Warum der Kain jetzt da, klar, man sagte, der war auf dem Acker und der andere, der hatte halt eine Herde. Warum der da sein Obst gebracht hat und seine Bohnen und seine Früchte, weiß ich nicht. Aber hätte er geglaubt und verstanden, dass Gott ihm seine Sünde vergeben will, das war nicht die erste vom Kain, garantiert nicht, sondern auch diese Position des Sünders, dass Gott das vergeben will, dass Gott da eine Antwort reingeben will, dann hätte er ein anderes Opfer gebracht. Aber er hat irgendwie gedacht, das ist nie nötig. Oder er hat gedacht, ach, so ein Kürbis reicht, um die Sünde auszutilgen. Oder irgendwie was, paar Kartoffeln oder so. ist auch nicht so teuer. Ne? So, kostet mich jetzt auch nicht so viel. Ich möchte uns mal reinholen in unser Christsein und fragen, sind wir manchmal so unterwegs wie der Kain, dass wir die Sünde so liberal und so, sagen wir, wenig beachten, dass wir sagen, ja, so schlimm ist es ja nur auch nicht. Jetzt übertreibst du aber. Oder ist die Sünde wirklich so schlimm? Und wenn die Sünde wirklich so schlimm ist, dann ist die Anfrage an uns, die ernst zu nehmen und entsprechend zu reagieren darauf. Also, was ich feststelle ist, der Kain, der hat es nicht verstanden oder nicht geglaubt oder nicht wahrhaben wollen, dass stellvertretendes Sterben notwendig ist, um die Sünde zu vergeben. Der hatte in dem Sinne kein ungeteiltes Herz, sondern der hat gesagt, ach so, dann mache ich ein bisschen so und dann entscheide ich so selbst, so ein bisschen so, gucke ich mal. Und ich denke mal, leben wir unser Christsein nicht manchmal so? Wir entscheiden uns so, wie wir das machen, so, was so die Welt so sagt, das und das, das kann man auch theologisch irgendwie so und so erklären. Und dann sind wir schon ganz schnell bei irgendwelchen Kompromissen und bei irgendwelchen Verweichlungen, wo wir nicht mal die teuflische, die konsequente Ergebnis von Sünde, unsere Abtrennung von Gott verstehen. Warum haue ich auf diesem Nagel so rum? Weil ich glaube, das wird geistliche Einheit angreifen. Unsere Unzulänglichkeit wird geistliche Einheit angreifen, tut es immer wieder. Und wo immer Streit und wo immer die Dinge stehen, die wir da im Galaterbrief gelesen haben, hat das was mit unserem Herzen zu tun? Hat das was mit unserer Haltung gegenüber Sünde zu tun? Sind wir wirklich bereit, die auszumerzen? Und die Frage stelle ich nicht nur euch, die stelle ich mir selber. Ich bin da ja, sitze im selben Boot wie ihr. Ich bin da kein Stück anders als ihr. Ich muss mich doch auch fragen, was für Kompromisse mache ich? Warum mache ich Kompromisse? Oder wie sehr bin ich denn willens, konsequent das zu tun, was Gott da beschreibt. So, du sollst über die Sünde herrschen. Die Sünde lauert vor deiner Tür. Die Sünde will nach dir greifen. Die wird sozusagen so ein bisschen wie so eine Person dargestellt. Die ist da vor deiner Tür und dann kommt sie, schleicht sich so rein und dann will sie dich ergreifen. Sie will dich vereinnahmen. Sie ist subtil. Sie ist geschickt. Sie ist clever. Die Sünde greift nach dir, aber du sollst über sie herrschen. Das, was Gott hier tut, sagt, du wirst entrissen durch Errettung der Herrschaft der Sünde und kommst unter die Herrschaft Gottes. Das passiert, wenn wir ein neues Herz bekommen. Aber dazu müssen wir ja sagen. Dann müssen wir wirklich sagen, Herr, das will ich. Ich will dem entrissen werden. Ich brauche Errettung. Ich kann mich dem nicht selber entreißen. Das ist nicht wie Münchhausen, der sich am eigenen Schopf da aus dem Sumpf rausgezogen hat. Das funktioniert nicht. Sondern wir brauchen Gott. Wir brauchen diese Errettung. Wir brauchen die Erlösung. Und wir brauchen dann auch die Wiederherstellung, die dann auch zu geistlicher Einheit führt. Du sollst über die Sünde herrschen. Das ist kein Ausdruck von geistlicher Arroganz, so nach dem Motto, ich werde jetzt über die Sünde herrschen. Wir kennen das doch alle. Vergesst es. So werden wir nicht über die Sünde herrschen. Ja, es ist kein Ausdruck von geistlicher Arroganz. Wir wissen doch, dass wir es in unserer eigenen Kraft nicht schaffen. Warum hätte Jesus sonst Mensch werden müssen und ein stellvertretendes Opfer für uns bringen müssen, wenn wir es selber könnten? Hätte Gott das nicht machen müssen? Aber er hat es gemacht, weil wir es brauchen. Und die Sünde, die die Einheit zerstört, ist eine innere Sünde, ist eine zwischenmenschliche Sünde und ist eine Sünde gegenüber Gott. Und nur Gott kann diese Art von Sünde überwinden, indem er uns ein neues Herz gibt. Wenn wir uns der Herrschaft Jesu unterstellen. Und unsere Herrschaft, wenn das da heißt, ich will aber, dass du über die Sünde herrschst, ist eine stellvertretende Herrschaft im Namen Jesu, ist nicht eine Herrschaft aus uns heraus. Wir können die Sünde nur überwinden, wir können nur herrschen über die Sünde, weil Jesus den Sieg errungen hat. Nicht, weil wir so toll sind oder so selbstdiszipliniert oder so klug oder sonst irgendwas. Vergiss das. Wir können das nur, weil Jesus uns in die Lage versetzt durch seine Gegenwart in unseren Herzen. Ich habe am Anfang gesagt, und ich komme jetzt zum Schluss, dass diese Überlegung über geistliche Einheit nachzudenken mich sehr ins Grundsätzliche geführt hat. Und vielleicht ist das tatsächlich so, dass ich eigentlich jetzt hier viel mehr über Sünde geredet habe als über geistliche Einheit. Das kann durchaus sein. Aber mir ist so klar geworden, Gott möchte, dass wir eins sind. Gott möchte, dass wir eins sind. Jesus betet, ringt darum, und ich glaube, er ist immer noch dabei, vor dem Thron des Vaters für uns einzustehen, dass wir geistlich eins bleiben. Heißt das, wir sollen gleiche Meinung haben? Heißt das, wir sollen gleiche Formen von Gottesdienst haben? Nein, alles Quatsch brauchen wir nicht. Einheit bei Gott kann in Vielfalt geschehen. Aber diese herzensmäßige Einheit ist die sich hier drauf committet, die sich hier drauf vereinbart und sagt, das ist die Offenbarung, die Gott durch sein Wort gegeben hat, darauf lasse ich mich ein. Das im Prinzip stelle ich nicht in Frage. Darüber kommt man zu einer geistlichen Einheit. Ich ordne mich dem unter, was Gott über Einheit sagt. Und das gilt nicht nur für Gemeinden, das gilt für Kulturen, für Eheleute, für Familien, zwischen Eltern und Kindern. Ich glaube sogar für Nationen gilt das. Manchmal würde ich gern Donald Trump predigen, ganz ehrlich. Denke ich mir, der müsste sowas mal hören. Also, das wäre vielleicht ganz hilfreich. Und wenn Jesus derjenige ist, der sich ausdrückt durch die Gemeinde, dann ist insbesondere die Gemeinde der Ort, wo Gott zeigt, es geht. Leute, die bereit sind, sich der Herrschaft Jesu gemeinsam zu unterstellen, da geht das. Da kann Gott sich ausdrücken als ein Gott, der geistliche Einheit erwirkt. Da geht das. Und das ist auch die Absicht, glaube ich, wieso Gemeinde in dieser Welt ist, dass wir ausdrücken können, es geht. Es geht nicht aus eigener Kraft, aber es geht, wenn wir wirklich unter der Herrschaft Gottes leben. Und das geht dann auch im Zusammenleben. Und das ist unser ständiger, praktischer Gemeindealltag und unser Kampf in den Hauskreisen, wo vielleicht einer mehr quatscht als der andere und die anderen ärgern sich, dass der so viel redet und die anderen nicht. Oder was weiß ich, was uns auf den Baum treibt oder zur Weißglut bringt oder uns ärgert oder was weiß ich. Es gibt ja so viele zwischenmenschliche Unterschiedlichkeiten, die uns irgendwie pieken, wo wir sagen, will ich nicht, mag ich nicht, ist mir unsympathisch. Ja, normal. Und trotzdem darüber hinaus ist Gott mit seinem Heiligen Geist da und verändert unsere Herzen dahin, dass wir trotzdem lieben können. Wir können trotzdem hineinkommen, dass wir mehr das Positive an dem anderen sehen als das Negative. Ja, das geht. Wenn ein neues Herz da ist, wird es sozusagen wachsen. Die Frucht des Geistes wird wachsen. Also wo immer du dich angesprochen gefühlt hast, Jesus möchte uns ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Und er möchte gerne, dass wir aus der Beziehung zu ihm heraus leben. Und ich bin überzeugt davon, geistliche Einheit ist möglich. Ist möglich. Und ich glaube, dass er uns gemeinsam helfen will von dieser Fluchlinie, so nenne ich das mal. Verflucht sind die Leute, die so sind. Das ist aber nicht, weil da irgendeiner machen muss. Das ist einfach in sich ein Fluch. Und das ist in sich Segen, wenn man auf die Linie Gottes kommt. Und ich glaube, dass Gott uns gemeinsam diesen Segenslinie bringen möchte. Und ich möchte euch jetzt gerne einladen, ganz persönlich für euch das zu verarbeiten, was Gott zu euch dadurch gesagt hat. Vielleicht sind das Sachen, die euch aufgrund der Liste, die wir zusammengetragen haben, persönlich betreffen, aufgrund, ist ja oft so, man sagt ja die Dinge, die einen selber betreffen, oft. Ich bin auch manchmal der Meinung, wir predigen zwar immer, versuchen sehr objektiv zu predigen, aber wir predigen ja oft uns selbst. Ja. Und das ist auch richtig so. Also wenn das ein Teil ist oder ein Teil von der Liste aus dem Galaterbrief, die wir da gelesen haben, lasst uns umkehren zu Gott jetzt und lasst uns ihm unser Herz bringen. Und ich möchte euch einladen, mal aufzustehen. Ich möchte mal mit uns gemeinsam beten und dann schauen wir mal. Ja, Jesus, wir haben gerade gesungen, jedes Knie wird sich für dich beugen und wir haben es auch irgendwie, der eine oder andere hat es auch so zum Ausdruck gebracht. Aber das ist alles äußerlich. Das ist die Frage, was ist in unserem Herzen? Was ist in unserem Herzen? Sind wir wirklich bereit, auch in den Detailfragen der Nachfolge kompromisslos zu dem zu stehen? Und zwar deswegen, weil wir wissen, was Sünde für einen Effekt hat. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du individuell hier jedem Einzelnen ins Herz rufst, was du heilen willst, wovon du befreien willst, was du wiederherstellen willst, wo vielleicht diese Effekte, diese Mechanismen, noch diese Muster von Verhalten durch ein defektes Herz noch da sind, dass du da hineinsprichst und tröstest und sagst, ich bin an der Arbeit, ich werde das verändern in deinem Herzen, du wirst nicht so bleiben müssen, wie du bist. Gott, du bist so gut zu uns. Ich danke dir dafür. Und es ist absolut lohnenswert, dir zu vertrauen. Und wo hier grundsätzlich noch so eine Frage ist, kann man Gott so vertrauen? Kann man dem so vertrauen, was da so heute gesagt worden ist? Da bitte ich dich, dass du das schenkst. Dass du Glauben schenkst als ein Geschenk. Komm, Geist Gottes, und wirke an uns jetzt. Ja, Herr, und ich muss so zugeben, dass ich irgendwie mich so nach Vollmacht sehne und nach wirklich Herrschen über die Sünde und nach all diesen Dingen. Und ihr habt jetzt irgendwie anfänglich gedacht, irgendwie, ja, geistliche Einheit ist eine wichtige Voraussetzung dafür, also müssen wir irgendwie geistliche Einheit zusammenbekommen. Aber du hast mich auf den Weg des Lebens gebracht und du hast gesagt, das fängt alles bei dir an, das kommt alles von dir und das hat was mit Herzensveränderung zu tun. Und deswegen möchte ich mich vor dir beugen und sagen, du bist mein Gott, du bist derjenige, der genau weiß, wie ich ticke, warum ich bin, wie ich bin, verstehe mich oft selbst nicht, kenne mein Herz nicht so wirklich, aber du kennst mich durch und durch und du liebst mich trotzdem und du bist bereit, einen Weg mit mir zu gehen. Jesus, du hast gezeigt, wie groß deine Liebe ist, dass du ans Kreuz gegangen bist. Ich preise dich dafür, ich gebe dir die Ehre dafür. Ja, ich wäre verloren ohne dich, ich wäre total verloren. Sowohl im diesseitigen Leben, aber auch im jenseitigen, Herr. Ohne dich wäre ich verloren. Ich brauche dich als Erlöser, ich brauche dich als Heiler, als Erretter. Ich bin wirklich angewiesen auf dich. Ich bete, dass du in unsere Herzen hineingibst, diese Notwendigkeit, dass du an unseren Herzen arbeitest, Herr. Dass wir das erkennen, bejahen, uns darauf einlassen, Herr. Komm, Geist Gottes, tu dein Werk. Ich danke dir, dass du auch nicht hier begrenzt bist auf heute und jetzt, sondern dass du weiter bei uns an der Arbeit bist. Und ich bete, dass wir empfänglich sind für dein Reden, auch im Alltag. Und bring uns in unsere Erinnerungen, erinnere uns an Dinge, die wichtig waren heute. Dass wir damit unterwegs sind, dass sie uns bewegen, dass sie unser Leben mitgestalten. Herr, darum bitte ich dich. Und vertraue dir dafür, dass dein Wort seine Wirkung entfalten wird in unseren Herzen. Danke, Herr. Amen.